So, dann können wir endlich mit kleiner Verspätung starten. Warum der Beamer jetzt nicht direkt lief, weiß ich auch nicht, aber schauen wir mal. Wir machen heute noch ganz kurz dieses Prozesse und Threads Kapitel zu Ende und werden dann mit dem nächsten Themenbereich Interrupts starten, den wir vielleicht heute sogar schon abschließen können. Bevor es losgeht, wollte ich Sie was fragen. Der Herr Vogt, der den anderen Betriebssystemekurs macht, hatte mich angesprochen, weil da ein Student nachgefragt hatte, wie es aussieht mit aktuellen Büchern zu Betriebssystemen in der Bibliothek. Und daraus hatte sich die Frage ergeben, ob es vielleicht interessant wäre, ein paar Exemplare von diesen Standardwerken, Stallings, Tannenbaum und so weiter zu besorgen, die dann über die Bibliothek verfügbar sind. Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn es eine Reihe Leute gibt, die potenziell überhaupt Zeit hätten, so ein Buch zu lesen, ja? Also das ausleihen würden und dann lesen würden. Das habe ich mir auch gedacht. Deswegen wollte ich einfach mal das so als Umfrage machen. Wer würde Wert darauf legen, dass für die Bibliothek zusätzliche Bücher, aktuelle Bücher über Betriebssysteme angeschafft werden? Einfach mal Handzeichen.
Also ich habe mir diese Ausleihe von dem, da gibt es also ein Betriebssystembuch und da gibt es auch so eine Semesterausleihe in größerer Stückzahl. Und also ich habe noch nicht tief reingeschaut, aber da ist halt generell Thema Betriebssystem abgehandelt und also das habe ich immerhin jetzt mit Hause genommen. Also
da welches Buch war das?
Da war relativ oberflächlich.
Achso, das ist wie schaut das aus, so was okay?
Ja,
das
ist so viele gibt es.
Ja, genau, viele,
da gibt es viele. Aber ein Autor wissen Sie jetzt nicht?
Vielleicht? Nee, da steht gerade.
Okay. Englische. Okay, also ich weiß nicht, ob die dann Englische anschaffen würden. Sie hätten am liebsten in Englisch.
Ja, also schon, weil unsere ganzen Mathebücher sind auch auf Englisch. Und die sind auch alle in ganzer Stückzahl da.
Ja.
Also wir haben jetzt erst ein neues Buch für Statistik bekommen und da haben die auch wieder 100 eingeschafft und das ist auch auf Englisch.
Ja, und Sie hätten auch lieber Englisches als deutsches Buch? Sie auch, oder ist es egal?
Ist egal.
Okay.
Wenn man die Folien reichen, der Stoff passiert überwiegend auf der Folie.
Ja, also es gibt nichts, was irgendwie in der Klausur geprüft wird, was Sie nicht hier entweder in der Vorlesung oder im Praktikum sich angucken werden. Ja, es ist halt zum Vertiefen. Also wenn man sich für das Thema interessiert, wird man schnell merken, dass das doch relativ oberflächlich bleibt, was wir einfach in der kurzen Zeit hier machen können. Und in so einem dicken Betriebssystemebuch wie eben im Tannenbaum oder Stallings oder sowas, da steht halt deutlich mehr drin. Also es ist irgendwie das Vier- oder Fünffache an Material im Vergleich zu dem, was Sie hier bekommen. Okay, ich habe mir das mal notiert und gebe das an Herrn Vogt weiter und dann vielleicht passiert dann ja irgendwas, ja?
Ich wollte mal sagen, halten Sie eigentlich auch mal Betriebssysteme 2?
Nee. Warum nicht? Es ist so, dass es diese Betriebssysteme 1 jetzt doppelt gibt, weil einfach genug Studenten da sind, die hören wollen. Und es ist ja ansonsten der Herr Vogt hier im Haus, der Festangestellte als Professor, der Experte für das Thema. Und die Betriebssysteme 2 sind ja ein Wahlfach, das müssen Sie nicht hören. Und entsprechend gibt es viel weniger Teilnehmer, die sich dafür interessieren und da reinsetzen werden. Und deswegen kann die Vorlesung nicht doppelt angeboten werden. Ja, weil dann würden vielleicht 5 Leute in jeder Veranstaltung sitzen, das geht so nicht. Und wenn eine Vorlesung nur einmal angeboten wird, dann wird sie vom Herrn Vogt angeboten. Also ich würde die ansonsten halten, wenn es eine entsprechende Nachfrage gäbe, aber die gibt's halt nicht. Ja, gut, dann sind wir damit durch. Dann, wie gesagt, bringen wir jetzt noch das Prozesskapitel zu Ende. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben, als wir noch über Prozessgruppen und Sessions gesprochen hatten. Und die letzten 2 Punkte gehen jetzt darauf ein, wie der Kernel mit Prozessen und Threads umgeht. Und da ist es erstmal so, hier wird jetzt so eine Hierarchie aufgebaut von Funktionen, die sich irgendwie aufrufen. Ja, also auf der obersten Ebene haben Sie diese Fork-Funktion, die Sie schon aus dem Praktikum kennen, die Sie benutzen, um einen neuen Prozess zu erzeugen, der eine Kopie Ihres Originalprozesses ist. Und es werden jetzt gestaffelt dann mehrere weitere Funktionen aufgerufen, die immer tiefer in den Kernel irgendwie reingehen. Und Sie brauchen sich diese Hierarchie und welche Funktion jetzt genau was macht, nicht merken. Ja, das ist nur zur Information für Sie, was da grob passiert. Fork ruft zunächst mal eine Funktion auf, die Clone heißt. Und Clone kann alles Mögliche. Die wesentliche Aufgabe von Clone ist es, im Prinzip also einen neuen Prozess zu erzeugen. Ja, der Name Clone deutet ja auch an, dass also etwas geklont, also etwas in ähnlicher Weise nachgemacht wird. Und Clone ist aber auch in der Lage, Dinge zu erzeugen, die jetzt nicht Prozesse sind, ja, sondern eben Threads. Und das sehen wir dann nachher noch. Und wenn also Clone aufgerufen wird, dann ruft es intern nochmal eine Funktion auf, die DoFork heißt, die also Teile von diesem Forken praktisch erledigen soll. Und dazu gehört unter anderem eine Funktion, die CopyProcess heißt. Das ist also jetzt relativ eindeutig vom Namen her, was da passieren soll. Und das sind unter anderem die folgenden Dinge. Es werden noch weitere Funktionen aufgerufen, unter anderem etwas, das dup wie duplicate, taskstruct heißt. Ja, das geht praktisch in die Prozessliste, sucht sich den Eintrag für den Prozess, der kopiert werden soll, und legt einfach eine Kopie von diesen administrativen Informationen an. Das kommt ein neuer Kernel-Stack dazu, so eine Thread-Infostruktur und ein Task-Struct-Eintrag. Was das jetzt im Detail alles ist, wie gesagt, müssen Sie gar nicht wissen, aber das sind eben die ganzen Verwaltungsinformationen, die zu einem Prozess gehören, und die werden von diesem Copy-Prozess werden die einfach kopiert, ja, mit leichten Änderungen. Dieser neue Kind-Prozess, der hier existiert, da wird der Status zunächst mal auf Task Uninterruptible gesetzt. Ja, das bedeutet unter anderem, dass dieser Prozess, während er noch dabei ist zu entstehen, auf keinen Fall vom Scheduler aktiviert werden kann. Na, es wäre ja unangenehm, wenn Sie gerade angefangen haben, irgendwie einen neuen Prozess zu erzeugen und damit noch nicht fertig sind, und der wird dann jetzt ausgeführt oder sowas. Dann wird etwas aufgerufen, das CopyFlex heißt. Das übernimmt bestimmte Eigenschaften von dem Prozess. Mit GetPID wird eine neue Prozess-ID gesucht. Ja, da können Sie nicht einfach sagen, irgendwie, was ist die größte schon vergebene Prozess-ID, und nehmen sich dann eine raus. Weil es ist so, wenn Sie ein Linux-System sehr lange laufen lassen, dann haben Ihre Prozesse, die laufen, immer höhere Prozess-IDs. Ja, vom Prinzip werden die einfach hochgezählt. Also könnte man sich so eine maximale Prozess-ID merken und dann immer die plus 1 nehmen. Aber irgendwann erreichen Sie so einen Grenzwert. Ja, 32.000 irgendwas oder so, das ist die größte mögliche Prozess-ID. Und wenn Sie die erreicht haben, dann schlägt es um und fängt wieder bei 0 an. Ja, und dann sind natürlich eine ganze Reihe von Prozess-IDs schon vergeben, und deswegen muss man praktisch durch die Liste der Prozess-IDs durchgehen und gucken, wo dann eine freie gefunden werden kann. Damit kriegen Sie dann jedenfalls eine frische Prozess-ID, und das wäre auch eine mögliche Quelle dafür, dass der Fork-Aufruf fehlschlägt, wenn nämlich wenn sämtliche Prozess-IDs vergeben sind. Wird in der Praxis nie vorkommen, aber wenn Sie es irgendwie versuchen, es hinzukriegen auf einem System, was sehr viel Speicher hat und schnelle CPU, dann könnten Sie es vielleicht schaffen, genauso viele Prozesse zu erzeugen, wie das System maximal toleriert, und dann würde dieses Get-Process-ID eine Fehlermeldung zurückgeben. Es gibt keine freie ID. Abhängig davon, was in diesem Clone-Aufruf, Clone war die erste Funktion, die von Fork aufgerufen wurde, was da für Parameter übergeben werden, werden Informationen wie offene Dateien, Signal-Händler, solche Sachen werden kopiert oder nicht. Ja, ich hatte schon angedeutet, dieses Clone wird auch benutzt, um Threads zu erzeugen. Und wenn Sie jetzt in einem Prozess einen Thread erzeugen, dann wollen Sie ja eine gemeinsame Speichernutzung haben, und auch ein paar andere Dinge sind gemeinsam. Also wenn Sie im Prozess eine Datei geöffnet haben, dann kann auch jeder andere Thread, der zu diesem Prozess gehört, kann auch aus dieser Datei was lesen oder was reinschreiben. Und diese Informationen werden also eventuell dupliziert oder nicht, na, abhängig davon, was für Parameter Sie bei Clone haben. Wenn Sie über Fork in diese Clone-Funktion reingekommen sind, dann sind eben die Parameter so, dass ein neuer Prozess entsteht. Und wenn Sie irgendwas anderes machen, dann sind die entsprechend anders. Etwas, wo ich jetzt noch nicht im Detail was zu sagen kann, ist der letzte Punkt hier, wo es um den Scheduler geht. Der Scheduler ist ja die Komponente, die entscheidet, wie viel Rechenzeit ein Prozess bekommt und wann er sie bekommt. Und zu dem Zeitpunkt, wo Sie Fork aufgerufen haben, hat der Prozess unter Linux noch eine gewisse Restrechenzeit. Ja, nehmen wir mal an, der darf insgesamt 100 Zeiteinheiten rechnen, hat schon 40 Einheiten durch und hat dann Fork aufgerufen, dann verbleiben noch 60 Einheiten. Jetzt entsteht ja ein neuer Prozess durch diese Verdopplung und der hätte formal erstmal die gleiche Menge Zeiteinheiten, ja, weil das Teil dieser allgemeinen Verwaltungsstruktur ist. Wie viel Rechenzeit habe ich noch, bevor ich unterbrochen werde? Wir sind ja im aktiven Prozess. Und da ist es jetzt so, dass aus Fairnessgründen sozusagen die verbleibende Rechenzeit aufgeteilt wird. Also bei dem schon alten vorhandenen Prozess wird die Restrechenzeit halbiert. Und der nächste Prozess, der jetzt neu erzeugt wird, der bekommt auch als Anfangszeit, die er noch rechnen darf, diese halbierte Restrechenzeit. Also wird fair zwischen den beiden Prozessen, zwischen Vater und Sohn aufgeteilt. Ja, und wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann kann einer der beiden Prozesse aufgeweckt werden. Ja, also im Prinzip können beide aufgeweckt werden. Der eine war ja auf Task Uninterruptible gesetzt worden. Das wird dann zurückgenommen. Der darf jetzt auch laufen, der Kind-Prozess. Und es sollte so sein, dass der Kind-Prozess als erster läuft. Ja, man würde ja normal vielleicht sagen, na gut, der Vaterprozess ist der, der aktiv gewesen ist. Warum lässt man den nicht weiterlaufen und hängt den Kindprozess irgendwie in eine Warteschlange? Ja, weil der Vaterprozess hat ja irgendwie ältere Rechte und war sowieso gerade dran. Warum lassen wir den nicht weitermachen? Aber es ist ja so, dass in ganz vielen Situationen unmittelbar nach dem Fork-Kommando ein Exec-Kommando kommt. Ja, weil sie gar nicht den aktuellen Prozess wirklich verdoppeln wollen, im Sinne von, der soll zweimal da sein und dieselben Aufgaben weiter bearbeiten, sondern sie benutzen diese Fork- und Exec-Konstruktion nur, um ein ganz anderes Programm zu starten. Ja, zum Beispiel jedes Mal, wenn sie aus der Shell heraus ein Programm aufrufen. Und jetzt ist es so, wenn sie zunächst den Vater weiterlaufen lassen würden, ja, dann könnte es sein, dass der Vaterprozess in seinen Speicherbereichen irgendwelche Dinge verändert, ja, dass er irgendeine Variable verändert oder sowas. Und dann hätten Sie diese Situation, dass Sie den Vater und den Sohn haben, die ja ursprünglich die gleichen Daten enthalten, ja, in ihren Speicherbereichen, weil sie ja als, der Sohn ist ja als Kopie des Vaters entstanden. Und dann müssten Sie an der Stelle, wenn der Vater was ändert, müssten Sie das berücksichtigen, dass da jetzt Unterschiede sind. Weil nämlich Linux und viele andere Systeme, die sowas machen, clevererweise hingeht und zunächst die Speicherstrukturen nicht wirklich verdoppelt. Ja, was stattdessen passiert ist, dass Sie zunächst von beiden Prozessen, vom Vater und vom Sohn, auf dieselben Speicherbereiche zeigen. Ja, und das so lange tun, bis einer der Prozesse schreibend auf diese Daten zugreift. Ja, weil in dem Moment, wo einer schreibt, kommt es ja erst zu einer Unterscheidung, was die Daten angeht. Und erst in dem Moment, wo die erste Schreibaktivität stattfindet, wird also wirklich eine Kopie von diesen Speicherbereichen erstellt, die von da ab dann unabhängig genutzt werden kann. Das Verfahren nennt sich Copy-on-Write, ja, also erst beim Schreiben eine echte Kopie des Speicherbereichs anlegen. Und wenn wir jetzt das Kind zuerst ausführen, dann haben wir die Hoffnung, dass es eben ein Exec-Kommando aufrufen wird. Und damit wird es den alten Speicher eh wegschmeißen. Ja, also die Informationen, die in dem Prozess bisher im Speicher vorhanden waren, die sind dann eh weg, weil ein Programm neu geladen wird und es wird ein kompletter neuer Speicherbereich reserviert, der irgendwelche Zufallsdaten oder Nullen oder sowas enthält. Ja. Das heißt also, das ist einfach eine Optimierung, eben für den Fall, dass der Kind-Prozess einfach ein weiteres Programm starten wird. Und dann kann man sich dieses Kopieren des Originalspeichers vom Vaterprozess, kann man sich damit sparen. Okay, das war's zur Prozesserzeugung. Der letzte Punkt sind dann noch die Threads, wie die im Kernel verwaltet werden. Und wie gesagt, es geht jetzt hier um den Linux-Kernel. Andere Betriebssysteme machen andere Dinge. Ich hatte Ihnen schon mal gesagt, dass Threads und Prozesse grundsätzlich sich dieselben Verwaltungsstrukturen teilen. Ja, es gibt eine Task-List, intern wird alles Task genannt, also ein Prozess ist ein Task und ein Thread ist auch ein Task. Und Sie können sich im Prinzip einen Thread vorstellen als eine Art Prozess, der sich aber mit weiteren prozessähnlichen Dingen die Ressourcen teilt. Ja, und zwar den Speicher und offene Dateien und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Und das ist genau diese Geschichte, die man eben im Klonaufruf angeben kann, wo man sagt, welche Dinge der neu geschaffene Prozess noch mit dem alten gemein haben soll. Und das ist eben in dem Fall, wenn Sie einen Thread erzeugen, sind das diese Dinge hier. Das Wichtigste, was man sich dabei merken muss, ist, dass der Speicher gemeinsam ist. Und jetzt in dieser Taskliste sieht also ein Thread zunächst mal genauso aus wie Prozesse, ja, und kann damit auch vom Scheduler, den wir im übernächsten Kapitel behandeln werden, genauso ausgewählt und aktiviert werden wie normale Prozesse. Ich habe Ihnen das mal grafisch veranschaulicht, weil es eben zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze dafür gibt. Wenn Sie die linke Seite sich anschauen, das ist das Modell, wo Threads als Besonderheit, als separate Dinge betrachtet werden. Ja, da haben Sie eine reine Prozessliste, die wirklich nur Prozesse enthält. Und wenn jetzt ein Prozess ein multi-threaded Programm ist, also eine Anwendung, die aus mehreren Threads besteht, dann haben Sie irgendwo in den Verwaltungsstrukturen für den Prozess einen Zeiger ganz woanders hin, in eine Thread-Liste, die halt die Verwaltungsdaten für die Threads enthält. Diese Verwaltungsblöcke für die Threads können dann auch ein ganzes Stück kleiner sein, weil alles, was praktisch schon in der Prozessliste steht, Informationen, ja, etwa Prozess-ID oder irgendwas, das müssen Sie da nicht nochmal reinschreiben, weil das alles bekannt ist, weil Sie auf diese Einträge in der Threadliste immer nur zugreifen werden, indem Sie von der Prozessliste aus dahin verzweigen. Ja, und das bedeutet praktisch, dass Sie an dieser Stelle einfach grundsätzlich unterscheiden müssen zwischen Prozessen und Threads. Macht aber ein paar andere Dinge leichter. Ja, wenn Sie beispielsweise sagen, ich habe diese vier Prozesse hier nur im System und ich will zum Beispiel die Rechenzeit fair aufteilen. Jeder der vier Prozesse soll ein Viertel kriegen. Und zwar unabhängig davon, ob das eine Single-Threaded-Applikation ist oder eine, die hunderte von Threads starten wird. Ja, dann könnten Sie relativ leicht das machen, indem Sie immer durch die Prozessliste gehen, einen Prozess auswählen und dann irgendwie sagen, dieser Prozess darf jetzt laufen. Und wenn Sie dann sehen, der Prozess besteht aus Threads, dann tauchen Sie halt in diese Thread-Listen ab und wählen dann nach einem anderen Schema irgendwie einen Thread aus. Aber letzten Endes sorgen Sie so dafür, dass die auf Prozessebene eine Gleichbehandlung stattfindet. Auf der rechten Seite sehen Sie das Modell, wie es Linux macht. Und da gibt es auch noch andere Betriebssysteme, die das tun. Das sind eben die beiden grundsätzlichen Ansätze. Und da ist es so, dass Sie die Prozesse und Threads alle in einer gemeinsamen Taskliste haben. Ja, so wie ich es jetzt hier dargestellt habe, sind die schön sortiert. Also in meiner Grafik sind sie das. Da sehen Sie vorne einen Prozess P1 und dann sehen Sie hintereinander die drei Threads, die zu einem anderen Programm gehören. Das ist aber in der Realität natürlich nicht so. Ja, Sie haben auch irgendeine Form von Listenstruktur. Und sobald jetzt ein Prozess einen weiteren Thread erzeugt, dann wird er irgendwie hinten in diese Liste angehängt und die stehen auseinander. Ja, das heißt, um zum Beispiel schnell alle Threads zu finden, muss man etwas mehr Aufwand betreiben als in diesem linken Modell. Dafür müssen Sie aber andererseits nicht grundsätzlich unterscheiden und jedes Mal, wenn Sie irgendwas auf Prozess- oder Thread-Ebene machen, fragen, bin ich gerade in einem Prozess, der Threads hat oder bin ich es nicht? Ja, sondern Sie können den Scheduler zum Beispiel einfach durch die ganze Liste durchlaufen lassen. Damit kriegen Sie automatisch ein Verhalten, was also alle Threads gleich behandeln könnte. Ja. Das heißt also, wenn Sie in dem rechten Beispiel sagen, ich mache eine Gleichverteilung der Zeit, ja, von der Aufteilung her, der Rechenzeit her, dann würden Sie dem Prozess, der aus 3 Threads besteht, würden Sie 3-mal so viel Rechenzeit geben, wie einem Prozess, der das nicht hat. Wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie auch da das auf Prozessebene machen wollen, dann brauchen Sie halt irgendwelche Zusatzmechanismen. Dann könnten Sie sich zum Beispiel in einem Thread merken, wie viele weitere Threads es gibt, ja, und entsprechend die Rechenzeit halbieren, dritteln oder irgendwas in der Form. In dem rechten Bild habe ich einfach nochmal zusätzlich die Verweise auf den Hauptspeicher angezeichnet. Ja, Sie sehen unten, das soll so der lineare physikalische Hauptspeicher sein. Und dann sehen Sie eben, dass die Threads alle auf die gleichen Speicherbereiche zeigen, während auf Prozess-Level die Speicherbereiche getrennt sind. Ja, wir werden ja irgendwann ziemlich am Ende der Vorlesung zum Thema Speicherverwaltung kommen und dann schauen wir uns das im Detail an. Gut. Zur Thread-Erzeugung ist es eben so, Sie verwenden natürlich aus einer Anwendung heraus die schon bekannten Funktionen, sowas wie pthread-create, um einen neuen Thread zu erzeugen. Aber dieses pthread-create kommt aus einer User-Mode-Bibliothek. Ja, also das ist einfach eine Bibliothek, die Sie einbinden in Ihr Programm. Und die muss natürlich das Ganze umsetzen. Und das macht sie auf jedem Betriebssystem, was diese POSIX-Threads unterstützt, anders. Und unter Linux verwendet sie eben dieses Clone-Kommando. Und während bei einem Fork der Clone-Aufruf relativ einfach ist, sehen Sie hier beim Thread, ist er etwas komplexer. Und die Sachen geben eben an, welche Dinge erhalten bleiben sollen. Ja, also hier sehen Sie zum Beispiel eine Option Clone VM, VM wie Virtual Memory. Das bedeutet, dass also der Speicher nicht kopiert wird, sondern dass der übernommen wird. Ja, dass der neu erzeugte Task praktisch denselben Speicher verwendet wie der aufrufende Prozess. Ja. Und Clone Files zum Beispiel sagt Ihnen, dass auch die Informationen über offene Dateien weitergegeben werden sollen. Und Clone Sighand, da geht es um die Signal Handlers, dass die auch geteilt werden, weil Threads nicht selber in der Lage sind, eigene Signalverwaltung zu machen. Also Signale können immer nur an einen Prozess geschickt werden und ein Thread kann in dem Sinne keine eigene Signalverarbeitung durchführen. Und das war es im Wesentlichen, was ich Ihnen zu Prozessen und Threads erzählen wollte. Haben Sie zu dem, was ich Ihnen heute bisher erzählt habe, Fragen? Ja?
Wie ist denn das mit dem Befehlszähler? Der wird ja kopiert, oder?
Der Befehlszähler wird bei Prozessen wird er kopiert.
Und bei Threads?
Bei Threads ist es so, dass Sie ja... Also dieses reine Klon würde den auch kopieren. Ja, das Ergebnis von so einem einfachen Klonaufruf ist zunächst mal auch, dass etwas entsteht, was genauso aussieht wie das alte. Ja, da hätten Sie also auch den Befehlszähler an derselben Stelle. Nur ist es ja so, dass Sie mit diesem Klonaufruf dann noch nicht fertig sind. Klon ist nur eine der Funktionen, die dieses pthread create aufruft. Und eine der folgenden Sachen, die es machen wird, ist dafür zu sorgen, dass in diesem Thread als nächstes die Funktion ausgeführt wird, die Sie bei pthread create übergeben haben. Ja, das bedeutet, Sie haben im Grunde auch das Hauptprogramm noch da. Ja, Sie könnten sich also anstelle dieser pthread-Bibliothek, könnten Sie sich eine eigene Thread-Bibliothek basteln, die sowas wie ein Fork macht, aber in einem Thread. Ja, die Frage ist, ob das sinnvoll ist, aber man könnte sowas machen. Dann würde auch ein neu erzeugter Thread, der dann keine Funktion übergeben kriegt, würde auch an derselben Stelle hinter diesem Create-Thread weiterrechnen.
Und bei einem normalen Fork bei Prozessen wird er erst kopiert und dann mit dem exec aber zurückgesetzt auf die Main oder was auch immer.
Ja, wenn Sie exec machen, laden Sie ein neues Programm nach. Damit ist natürlich der alte Befehlszähler für die Cuts. Also dann starten Sie an der Standard-Einsprungsadresse eben von Main. Noch weitere Fragen? Okay, da es noch zu früh ist für die Pause, machen wir dann weiter mit dem nächsten Teil. Okay, nächstes Teilkapitel, das vergleichsweise kurz ist, das kürzeste eigentlich im ganzen Stoff, weil wir auch wieder nur Teile von den Dingen besprechen, die man sich angucken kann zu dem Thema, ist Interrupts. Ja, da geht es also um Unterbrechungen und dazu zunächst mal zur Motivation. Es wird also häufig bei Interrupts, bei dem Thema, wird es häufig irgendwie um I/O-Aktivitäten gehen. Und als Beispiel, wenn Sie einen Festplattenzugriff betrachten, der ist so etwa um Faktor 1 Million langsamer als das Ausführen CPU-Anweisungen. Ja, dieser Faktor ändert sich ständig, weil die CPUs ständig schneller werden, aber auch die Festplatten immer schneller werden. Deswegen geht es immer ein bisschen rauf und runter. Aber so größenordnungsmäßig sind Sie in diesem Bereich. Ja, das heißt, während Sie darauf warten, dass irgendwie ein Block von der Platte gelesen wird, könnten Sie praktisch 1 Million Anweisungen ausführen. Und ein naiver Ansatz für den Zugriff auf Geräte oder auf Festplatten ist das, was ich Ihnen hier in so einem Pseudocode dargestellt habe. Na, wenn Sie also ein Programm haben, das irgendwelche Dinge berechnet, dann Daten von der Platte liest und dann weiterrechnet, na, dann könnte das so aussehen, es rechnet eben ein paar Zeiteinheiten, 500 Stück oder sowas, dann schickt es eine Anfrage an die Platte und wartet dann, dass die Anfrage bearbeitet wird. Ja, das könnte man so machen, dass man so eine While-Schleife macht und dann testet man in der While-Schleife immer wieder, ob die Anfrage von der Platte inzwischen bearbeitet wurde. Ja, das Ergebnis wird dann sein, dass irgendwo in einem Speicherbereich die Daten liegen, die von der Festplatte gelesen wurden. Ja. Und sie laufen halt durch diese Schleife durch und warten ab, bis es fertig ist. Und dann am Ende rechnen sie mit diesen Daten nochmal irgendwas. Ja, in einem realistischeren Beispiel würden Sie danach wahrscheinlich nochmal einen Plattenzugriff machen, um auch Dinge wieder zurückzuschreiben. Aber das soll für so ein Einfachbeispiel, da soll das mal reichen und danach endet das Programm. Und wenn Sie das jetzt betrachten, dann sehen Sie, dass diese Schleife, weil eben der Plattenzugriff 1 Million Zeiteinheiten dauert, einfach 1 Million Zeiteinheiten lang durch diese Schleife laufen wird. Ja. Das ist natürlich mit aktuellen Plattengeschwindigkeiten alles nicht weiter tragisch. Also Sie können das machen in dieser Form. Dann wartet Ihr Programm halt eine halbe Sekunde oder irgendwas, bis die Daten von der Platte zurückgekommen sind. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie halt auch sehr viele Plattenzugriffe haben und viele Programme gleichzeitig laufen lassen, dann ist das nicht besonders effizient, ein Programm auf diese Weise einfach in einer Endlosschleife Rechenzeit verbrennen zu lassen. Ja, also es wäre irgendwie schöner, wenn man in der Zwischenzeit irgendwas Vernünftiges, was Produktives tun könnte. Dieser Ansatz, wo man in so einer Schleife immer wieder nachfragt, ist die Antwort schon da. Das nennt man Pollen. Und dieser Polling-Ansatz ist also in frühen Betriebssystemen das klassische Verfahren gewesen. Wenn Sie sowas wie MS-DOS haben, und hatten darin Programme, die irgendwelche Zugriffe auf Geräte durchführten. Ja, das geht ja nicht nur für Festplatten, sondern für alle I/O-Geräte, die vielleicht langsamer, noch langsamer als Platten oder vielleicht auch ein bisschen schneller sind. Dann wurden grundsätzlich alle Geräte über so einen Polling-Mechanismus angesteuert. Das heißt also, solange man darauf gewartet hat, dass irgendwie ein Gerät antwortet, hat man nichts anderes getan. Das war aber unter MS-DOS auch nicht tragisch, denn DOS ist ja ein Single-Tasking-System. Ja, es gibt eh nur eine Anwendung. Was wollen Sie also machen in der Zeit, wo Sie auf eine Geräteanfrage machen? Deswegen ist Polling ein vernünftiger Ansatz für Betriebssysteme, die ein einziges Programm nur zu einer Zeit ausführen können. Ja, ich habe hier einfach mal so als Vergleichsmaßstab etwas optisch das reingemalt, ja, wie also die Relation von Rechenzeiten und I/O-Wartezeiten ist. Die blauen Balken müssten noch viel schmaler sein, im Verhältnis eigentlich so, dass sie auf der Folie gar nicht mehr zu sehen wären, weil eben die einfach diese Wartezeiten unglaublich lang sind. Wenn Sie sich einen Faktor 1 Million vorstellen, das ist ja hier nur ungefähr das 100-fache. Das kann man optisch gar nicht, kann man gar nicht darstellen. Also schöner wäre es, wenn wir die Wartezeit nutzen könnten. Und das wird generell überhaupt nur gehen, wenn wir irgendwie was haben, was Multitasking unterstützt. Ja, zumindest sollte das Betriebssystem, selbst wenn nur ein einziger Prozess da ist, sollte dann das Betriebssystem selbst in der Zwischenzeit irgendwas tun können. Oder eben idealerweise schiebt man in die Wartezeit einen anderen Prozess rein. Ja, und die Idee beim Interrupt-Konzept ist jetzt, dass Sie hingehen und sagen, jedes Mal, wenn ein Prozess eine I/O-Anfrage startet, dann erkennen Sie ja, es deutet sich jetzt eine Wartezeit an, eine Wartephase. Und anstatt den Prozess dann in so einer Schleife laufen zu lassen, sagen Sie ihm, leg dich schlafen. Ja, dieses Schlafenlegen sieht dann einfach so aus, dass Sie in die Prozesstabelle eine Zustandsänderung reinschreiben. Sie sagen, dieser Prozess ist nicht mehr ausführbereit, sondern der schläft. Ja, von der bisherigen Bezeichnung, als wir über Prozesse gesprochen haben, ist das der Zustand blockiert. Er ist blockiert durch eine I/O-Operation. Und solange er das ist, soll das System dann gucken, dass irgendein anderer Prozess eingesetzt werden kann. Ja, einer, der gerade rechenbereit ist, der also nicht selber auch in so einer Wartephase steckt. Und das würde dann vom Zeitablauf eben so aussehen, dass Sie in dem ersten Prozess zunächst irgendwelche normalen Rechenoperationen durchgeführt haben, dann hier dieser Block stellt dar, dass Sie praktisch diese I/O-Anfrage an das System gestellt haben. Ja, das läuft immer über irgendwelche betriebssysteminternen Funktionen, also sowas wie zum Beispiel Read. Ja, das ist eine Funktion, die das Betriebssystem zur Verfügung stellt. Und jetzt an dieser Stelle hier wurde eben erkannt, aha, es beginnt eine I/O-Operation, auf deren Ergebnis gewartet werden muss. Und dann wird das System diesen Prozess hier blockieren und einen anderen auswählen und den weiterrechnen lassen. Und irgendwann endet dann die I/O-Operation. Ja, die endet in der Regel damit, dass irgendwelche Daten in den Speicher reingeschrieben werden, wo sie später dann für den Prozess zur Verfügung stehen. Und nachdem das Ganze geschehen ist, könnte dann der Prozess wieder weiterrechnen. Was sofort passiert, ist, dass praktisch der Prozess wieder in den Zustand bereit versetzt wird. Ja? Und es kann sein, dass dann trotzdem noch der Prozess P2, der in der Zwischenzeit drangekommen ist, oder vielleicht noch ein anderer, wenn nochmal gewechselt wurde, dass der wieder weiterrechnet. Aber zumindest prinzipiell kann am Ende der Prozess 1 weiterarbeiten. Das ist soweit ganz gut. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt das System denn überhaupt mit, dass das Ganze fertig ist? Ja, Sie können natürlich hingehen und sagen, ich mache immer noch Polling, ja, aber auf Betriebssystemebene. Das Betriebssystem verwaltet eine Liste von allen offenen I/O-Anfragen und das könnte dann, wenn es regelmäßig die laufenden Prozesse unterbricht, um einen anderen Prozess auszuwählen oder so, dann könnte es sich jedes Mal schnell durch die Liste der offenen I/O-Anfragen durchhangeln und gucken, ist irgendwas davon fertig? Und wenn ja, dann könnte es auch diese ganzen Mechanismen in Gang setzen. Ja, das wäre auch schon mal ein vernünftiger Ansatz, weil diese Polling-Geschichte jetzt aus den Prozessen rausgenommen wäre und praktisch an zentraler Stelle im Betriebssystem erledigt würde. Könnte man auch machen, aber verbrennt natürlich auch wieder unnötig Rechenzeit. Diesmal nicht im Prozess, sondern im Betriebssystem selbst, während es gerade keine Prozesse ausführt. Deswegen macht man das auch nicht, sondern man bedient sich eben der Interrupts. Und Interrupts sind also Unterbrechungen. Damit Sie Interrupts überhaupt haben können, brauchen Sie eine CPU, die praktisch spezielle Signaleingänge für Interrupts hat, weil Interrupts, wenn wir von Hardware-Interrupts sprechen, sind Signale, die von einem Gerät, was irgendwie angeschlossen ist, direkt an die CPU weitergegeben werden. Ja, also in dieser ganz einfachen Vorstellung, so ein Prozessor hat da ganz viele Beinchen, ja, die alle möglichen Kontakte, Verbindungen ermöglichen. Und ein paar davon nennt man Interrupt Request Lines. Ja, das sind also praktisch Eingänge, die, wenn ein Gerät einen Interrupt auslösen will, eben auf dieser speziellen Leitung in den Prozessor hinein ein Signal gibt und sagt, hier ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ob Sie diese ganzen Interrupt-Geschichten hardwaremäßig alle schon kennen, weil Sie das in irgendeiner anderen Vorlesung schon behandelt haben. Okay, dann quäle ich Sie nicht weiter damit. Ja, also vom Prinzip haben Sie halt die Möglichkeit, dass das Gerät über die CPU signalisiert, es hat hier einen Interrupt gegeben und dann muss irgendwas passieren, ja, damit dieses Ereignis verarbeitet werden kann. In der Praxis ist natürlich nicht jedes Gerät direkt mit einer eigenen Leitung mit dem Prozessor verbunden, sondern Sie haben einen Interrupt-Controller, der sammelt diese Dinge und bündelt das Ganze. Stellt praktisch das Interface zwischen so einem allgemeinen Interrupt-Eingang und den ganzen möglichen Geräten dar. Und was Sie jetzt machen müssen auf Betriebssystemebene, Sie gucken einfach nach dem Ausführen jeder, beziehungsweise auf Prozessorebene, nach dem Ausführen einer CPU-Anweisung gucken Sie immer nach, hat es einen Interrupt gegeben. Ja, das macht der Prozessor selber, bevor er sich praktisch die nächste Instruktion holt, um sie dann auszuführen, guckt er einfach nach, habe ich auf meinem Interrupt-Eingang, habe ich da ein Signal anliegen und wenn ja, dann muss entsprechend reagiert werden. Okay, das schauen wir uns dann im Detail an. Zunächst mal ein Überblick, es gibt verschiedene Klassen von Interrupts. Das, wo wir uns hier meistens mit beschäftigen werden, wenn wir Interrupts betrachten, sind I/O-Operationen, weil das ist einfach das beste Beispiel, das taucht in normalen Anwendungen ständig auf, weil sie selten Programme haben, die überhaupt keine I/O-Operationen durchführen. Ja, sie können ein Programm natürlich vorab mit irgendwelchen Daten füttern und es irgendwas berechnen lassen und auf eine Ausgabe der berechneten Werte verzichten. Dann haben sie ein Programm, was keine I/O-Operationen durchführt. Aber in der Regel gibt es das nicht, weil man irgendwie ein Resultat mitgeteilt bekommen will. Und deswegen ist es also klassisch, dass Programme immer ein Stück rechnen und dann irgendwie eine I/O-Operation durchführen, dann wieder ein Stück rechnen und so weiter. Und die Interrupts, die jetzt im Zusammenhang mit I/O-Operationen ausgelöst werden können, sind also einfach Meldungen des I/O-Controllers, die sagen, der Auftrag, den du mir erteilt hast, der ist abgeschlossen. Und das ist das, wo das Betriebssystem darauf wartet, damit es den Prozess, der diese Operation angestoßen hat, wieder aktivieren kann. Ja, weil das, worauf der wartet, weswegen der im Zustand blockiert ist, das ist jetzt eingetreten. Dann gibt es einen wichtigen Interrupt, den Sie brauchen, wenn Sie einen vernünftigen Scheduler betreiben wollen. Das ist der Timer-Interrupt. Ja, das ist typischerweise ein kleiner Timer-Baustein, der auf dem Mainboard drauf sitzt und der praktisch unabhängig davon, unabhängig von den Prozessen, die laufen, einfach regelmäßig ein Zeitsignal gibt. Ja, in einem bestimmten Takt löst er also einen Hardware-Interrupt aus und das kann dann dazu verwendet werden, dass man eben zum einen sowas wie eine Uhr hochzählen kann, und zum anderen aber auch dafür, dass ein Scheduler zum Beispiel in der Lage ist, einfach regelmäßig Prozesse zu unterbrechen und andere Prozesse auszuwählen, damit sie eben gescheites Multitasking hinkriegen. Was auch Interrupts erzeugt, sind Hardwarefehler. Ja, ein Stromausfall wäre beispielsweise etwas, das also auch zunächst einen Interrupt erzeugt, wenn Sie irgendwie eine Komponente haben, die so einen Spannungsabfall feststellen kann. Dann reicht die Zeit vielleicht noch aus, um irgendwelche wichtigen Schreiboperationen durchzuführen, bevor dann eine Zehntelsekunde später der Strom nicht mehr ausreicht. Ein Zugriffsfehler auf den Hauptspeicher. Ja, Arbeitsspeicher hat ja so Paritätsbits auch drin, um zu erkennen, wenn irgendwas im Speicher nicht in Ordnung ist. Und wenn Sie da auf so einen Defekt stoßen, das würde auch einen Interrupt auslösen. Und dann gibt es noch einen anderen großen Bereich, was nichts mit Hardware zu tun hat. Das sind sogenannte Software-Interrupts und die sind grundsätzlich unterschiedlich. Da handelt es sich nämlich um sogenannte synchrone Interrupts. Was bedeutet synchron in dem Zusammenhang? Alles andere, was wir bisher gesehen haben, sind sogenannte asynchrone Interrupts. Asynchrone Dinge heißen so, weil sie praktisch vom sonstigen zeitlichen Ablauf der Programm- oder Prozessausführung losgelöst sind. Ja, es kann also mitten in der Verarbeitung einer Prozessinstruktion, ja, also eines einzelnen Befehls, kann mittendrin ein Interrupt auftreten, ja, zu jeder beliebigen Stelle. Sie wissen nicht, wann das passiert. Das kann sein, wenn gerade der Übergang von einer abgearbeiteten Instruktion zur nächsten ist oder mittendrin. Und Software-Interrupts sind in dem Sinne synchron, dass sie immer gesteuert durch den Programmablauf auftreten, weil sie nämlich vom Programm selber ausgelöst werden. Ja, ein Software-Interrupt auslösen bedeutet, dass Sie in irgendein Register einen Wert reinschreiben und dann einen Prozessorbefehl int irgendwas aufrufen, der einen Software-Interrupt auslöst. Und diese Dinge passieren eben nicht unerwartet, ja, parallel irgendwann zu dem, was ansonsten passiert, sondern die laufen synchron in dem Sinne, dass sie eben kontrolliert ausgelöst werden. Das können Dinge sein, die Sie gar nicht selber wollen, ja, im Sinne von, dass Sie also zum Beispiel eine Betriebssystemfunktion aufrufen wollen mit Hilfe eines Software-Interrupts, weil die treten auch dann auf, wenn Sie etwa versuchen, auf einen Speicherbereich zuzugreifen, den es aus Ihrer Sicht nicht gibt. Ja, dann gibt es praktisch einen Speicherzugriffsfehler oder beliebt und eine klassische Geschichte ist Division durch Null. Das löst auch so einen Interrupt aus. Die Dinger haben dann, je nachdem in welche Klasse sie gehören, verschiedene Namen. Also die können Exceptions oder Traps heißen. Und was auch gelegentlich passiert ist, dass Ihr Programm eine falsche CPU-Instruktion enthält. Ja, also einen Befehl, den der Prozessor gar nicht verarbeiten kann. Das passiert zum Beispiel, wenn Sie irgendwelche Software haben, die für aktuelle Rechner kompiliert und auch optimiert wurde. Und Sie haben irgendwo noch einen alten 386er PC aufgetrieben. Und Intel-Kompatibilität ist halt etwas, was irgendwie so eine Abwärtskompatibilität nur ist. Ja, also auf neuen Prozessoren laufen Dinge, die für alte Prozessoren geschrieben wurden, aber nicht umgekehrt. So. Und ja, dadurch ist es eben möglich, dass sie ein Binärprogramm haben, was einfach einen Befehl enthält, der auf ihrer alten Prozessorvariante nicht bekannt ist, und das führt auch zu so einem Software-Interrupt. Letzter Punkt noch, dann machen wir eine kleine Pause. Sie handeln sich, wenn Sie von so einem einfacheren Polling-Verfahren auf Interrupts umsteigen, handeln Sie sich einige Vor-, aber auch ein paar Nachteile ein. Vorteil ist vor allem, das ist einfach wesentlich effizienter als ein Polling-Ansatz. Ja, weil eben diese I/O-Zugriffe wirklich dramatisch langsamer sind im Vergleich zu einfachen Befehlsausführungen. Und diese Wartezeiten können Sie damit einfach komplett vermeiden, ja, weil Sie in der Zwischenzeit andere Prozesse ausführen. Wenn Sie nur einen einzigen Prozess laufen haben in Ihrem System, werden Sie nicht in dieser Weise davon profitieren, ansonsten aber schon. Und ein zweiter Punkt ist die Programmierlogik. Ja, wenn Sie Polling machen, und zwar also naives Polling, was nicht durch das Betriebssystem unterstützt wird, dann müssen Sie in Ihrer Software an allen Stellen, wo Sie auf I/O-Geräte warten wollen, überall diese Endlosschleifen einbauen, wo Sie jeweils mit den Geräten kommunizieren müssen. Das ist so eine ähnliche Geschichte wie das, was ich Ihnen schon mal zum Thema Abstraktion gesagt habe. So wie Sie nicht 200 verschiedene Druckertreiber für jedes Programm schreiben wollen, sagen Sie lieber, der Drucker ist eine abstrakte Ressource, die das Betriebssystem verwaltet, dem Sie standardisierte Daten zuschicken, und das Betriebssystem ist dann dafür zuständig, den richtigen Ihrer 200 Druckertreiber auszuwählen, um das entsprechende Gerät anzusteuern. Genauso ist es eben cleverer, darauf zu verzichten, in jedem einzelnen Programm diese Polling-Mechanismen drin zu haben und stattdessen zu sagen, das Betriebssystem kümmert sich darum, dass irgendwas mit meinen Geräteanfragen passiert. Also Sie können dann in Ihrem Programm das eben so machen, wie Sie es gewohnt sind, dass Sie einfach sagen, hier, gib mir was von der Platte, und einfach wissen, dass das Programm erst dann weiterarbeiten wird, wenn die Information vorhanden ist. Auf Ebene des Betriebssystems handeln sie sich aber einen erheblichen Mehraufwand ein, weil eben diese ganzen Dinge jetzt da verarbeitet werden müssen. Und außerdem haben sie eben diesen zusätzlichen Schritt, dass sie nach jeder einzelnen Befehlsausführung im Prozessor gucken müssen, liegt ein Interrupt an. Und wenn ja, dann müssen Sie den bearbeiten. Und wie Sie den dann im Detail bearbeiten, schauen wir uns nach der Pause an, die bis 12 nachgeht. Gut, dann machen wir weiter. Ich habe Ihnen hier mal grundsätzlich aufgemalt, wie die Interrupt-Abarbeitung so aussieht. Vom Prinzip können Sie sich das so vorstellen, Sie haben Ihr Anwendungsprozess, also irgendein Prozess, der läuft. Na, hier diese Durchnummerierung 1, 2, I, I plus 1 und so weiter. Das sollen die einzelnen Prozessorbefehle sein, aus denen diese Anwendung besteht. Und jetzt, während hier der Befehl Nummer I abgearbeitet wird, tritt ein Interrupt auf. Ja, dann wird dieser aktuelle Prozessorbefehl wird noch zu Ende bearbeitet. Der hat ja vielleicht schon irgendwelche Veränderungen vorgenommen. Es ist nie gut, einen Prozessorbefehl mittendrin zu unterbrechen. Deswegen wird es also beendet und unmittelbar danach wird ja geprüft, hat es einen Interrupt gegeben. Dann sieht die CPU, ja, den hat es gegeben. Und dann wird über einen Mechanismus, den wir uns noch anschauen werden, wird festgestellt, was für ein Interrupt das war und was für eine Art von Behandlungsroutine dafür zuständig ist. Diese Dinger heißen Interrupt-Händler und da kann es eine ganze Reihe von geben, die verschiedene Interrupts bearbeiten können. Es kann sogar für ein und dieselbe Interrupt-Nummer mehrere Interrupt-Händler geben. Jedenfalls in irgendeiner Form wird eben der Interrupt-Händler ausgesucht und dann aktiviert. Der läuft dann vom Prinzip genauso wie ein Prozess ausgeführt wird, nur dass es eben eine andere Form von Aktivität ist. Es ist eben der Interrupt-Händler. Der kümmert sich halt darum, die Dinge zu bearbeiten, weswegen es zum Interrupt kam. Na, also etwa in dem Fall, dass es ein Interrupt vom Festplattencontroller war, der gesagt hat, die Daten sind da, dann würde der Interrupt-Händler gucken, okay, was sind das für Daten, wo liegen die? Na, wahrscheinlich war es so, dass der Plattencontroller die Daten von der Platte in einen Speicherbereich, der sichtbar ist für den Interrupt-Händler, reingeschrieben hat. Und der würde dann gucken, welcher Prozess hat denn diese Anfrage gestellt und schiebt dann diese Daten aus dem Systemspeicher in den Prozessspeicher rein. Ja, das werden wir auch richtig im Detail erst alles verstehen können, wenn wir uns mit Speicherverwaltung beschäftigen, aber Sie können sich vielleicht vorstellen, dass die Festplatte nicht oder der Festplattencontroller nicht direkt in den Prozessspeicher reinschreiben wird, weil er gar nicht weiß, welcher Bereich das ist und ob er da überhaupt reinschreiben darf und so weiter, sondern das landet in einem Speicherbereich, der zum Betriebssystem gehört und der Interrupt-Händler weiß aber jetzt, welcher Prozess das angefordert hat und der kann dann dieses Übertragen vornehmen. Ja, und wenn er das erledigt hat, dann ist praktisch die Bearbeitung von diesem Interrupt erledigt. In vielen Fällen wird der Interrupt-Händler auch nochmal, ja?
Wenn der Interrupt-Händler selber wieder als Prozess betrachtet wird, kann der Interrupt-Händler selber wieder unterbrochen werden?
Der Interrupt-Händler, also Sie sollten ihn nicht als Prozess betrachten, weil er kein Prozess ist. Sie können auch einen Interrupt-Händler eventuell unterbrechen, da komme ich auf der nächsten oder übernächsten Folie zu. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber der Interrupt-Händler ist eben explizit kein Prozess. Er wird also nicht in der Prozessliste irgendwie geführt. Er hat nur was vom Prozess im Sinne von, er hat einen Anfangspunkt, wo er halt ausgeführt wird und besteht aus verschiedenen Befehlen, die abgearbeitet werden. Er kann vielleicht auch Unterprogramme oder Systemfunktionen aufrufen, um verschiedene Dinge zu tun. Also in vielen Sachen verhält er sich ähnlich wie ein Prozess, aber er ist was anderes. Ja, und irgendwann ist das Ganze fertig und dann beendet sich der Interrupt-Händler und dann könnte es in dem Programm, was unterbrochen wurde, weitergehen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Alternativ kann aber auch der Scheduler, den wir noch genauer kennenlernen werden, aktiviert werden und sagen, nee, es rechnet jetzt besser ein anderer Prozess weiter. Dann wäre es für diesen unterbrochenen Prozess dasselbe, wie wenn er einfach regulär vom Scheduler unterbrochen wurde. Grundsätzlicher Ablauf ist also immer so, Interrupt tritt auf, der laufende Prozess wird unterbrochen und die Kontrolle geht jetzt über zum Betriebssystem. Und das muss jetzt zunächst mal hingehen und die Daten vom Prozess speichern. Ja, so ähnlich, wie Sie das bei einem Prozesswechsel auch machen müssen. Ja, Sie haben alle möglichen Hardware-Register, wo Dinge drinstehen in der CPU. Und diese Sachen müssen einfach gesichert werden, weil ja vielleicht Ihr Interrupt-Händler da Dinge verändert. Ja, weil der auch irgendwelche Schleifen durchführt, wo er halt die CPU-Register verändert. Deswegen müssen Sie diese ganzen Informationen sichern, genauso als ob Sie einen anderen Prozess auswählen wollten. Dann wählt das Betriebssystem eben den Interrupt-Händler auf. Das werden wir uns für Linux im Detail angucken, wie er den findet, also den richtigen und was er dann damit macht. Und am Schluss wird dann eben ein Prozess ausgewählt, der anschließend weiterrechnen darf. Und das könnte der sein, der vorher unterbrochen wurde, könnte aber auch ein anderer sein. Jetzt kommen wir zu der Frage nach den Unterbrechungen einer Unterbrechung. Ja, also was tun Sie, wenn Sie gerade in diesem Interrupt-Händler sind und es tritt ein neuer Interrupt auf? Und da haben Sie prinzipiell drei Möglichkeiten. Sie können das einmal einfach komplett abschalten. Ja, es gibt in praktisch allen Prozessoren eine Instruktion, die jegliche Interrupts unterbindet. Die heißt in der Regel DI, irgendwie Disable Interrupts oder EI, Enable Interrupts, um sie wieder einzuschalten. Und wenn Sie so einen Befehl verwenden, dann werden neue Interrupts, die eintreffen, ignoriert. Ja, was damit jetzt im Detail passiert, ob die weggeschmissen werden, was nicht hilfreich wäre, weil die ja wichtig sind und für irgendwas gebraucht werden, oder ob die in einer prozessoreigenen Warteschlange für Interrupts landen und dann praktisch der Reihe nach ausgelöst werden, sobald Interrupts wieder zugelassen werden, weiß man jetzt an dieser Stelle nicht, wäre aber natürlich wichtig, wenn man dieses Verfahren nutzen wollte, dass man eben weiß, was passiert mit den Interrupts. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie einfach grundsätzlich Unterbrechungen zulassen. Ja, dann würde auch ein Interrupt-Händler von einem neu eintreffenden Interrupt genauso unterbrochen wie jeder Prozess. Das ist von der Logik her relativ einfach, weil Sie keine Art von Fallunterscheidung oder sowas machen müssen. Also einfach grundsätzlich, wenn ein Interrupt auftritt, wird halt der zugehörige Interrupt-Händler gestartet, egal was gerade passiert. Aber dann verkomplizieren sich einige Sachen, weil Sie müssen dann alle Interrupt-Händler so gestalten, dass Sie eben solche Unterbrechungen zulassen. Wenn Sie grundsätzlich ausschließen, dass Interrupts einander unterbrechen können, also ein Interrupt-Händler unterbrochen wird, um einen zweiten zu starten, dann könnten Sie hingehen und auf einige Dinge verzichten. Zum Beispiel manche Schutzmechanismen, dass Sie eben Prozessorregister sichern oder Sachen in dieser Form, weil Sie dann ja die Gewissheit hätten, während der Interrupt-Behandlung tritt kein weiterer Interrupt auf. Ja, wenn Sie die aber doch zulassen, dann müssen Sie praktisch alle Interrupt-Händler dagegen absichern, dass die möglicherweise unterbrochen werden. Außerdem wollen Sie das vielleicht nicht, weil ja alle möglichen Gerätekategorien Interrupts erzeugen und da haben Sie oft eine Form von Priorisierung. Ja, es gibt Sachen, die sind wichtig und die sollen ganz schnell bearbeitet werden und es gibt Sachen, die sind, naja, so ein bisschen wichtig, die müssen halt auch irgendwann erledigt werden, aber wenn das ein paar Instruktionen warten muss, dann ist es nicht so tragisch. Und deswegen geht man oft hin und hat ein System von Interrupt-Prioritäten und das bedeutet, dass nur Interrupts, die wichtiger sind, in der Lage sind, andere zu unterbrechen. Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass in den Interrupt-Händlern für die wichtigsten Interrupts, Sie auch wieder davon ausgehen können, dass die nicht unterbrochen werden. Ja, die Frage ist jetzt, darf etwas, was identische Priorität hat, sich unterbrechen? Könnte man sagen ja, könnte man sagen nein. Sinnvoll ist typischerweise, dass ein gleichberechtigter Interrupt einen anderen nicht unterbricht, weil wenn sie gleichwertig sind, dann kann man den einen auch erst fertig rechnen lassen. Das Ganze im Bild dargestellt. Ja, hier treten zwei Interrupts auf, für die es unterschiedliche Interrupt-Händler X und Y gibt. Und die beiden Interrupts treten hier zeitlich kurz nacheinander auf. Und in dem einfachen Modell, wo Unterbrechungen nicht zugelassen sind, wäre es eben so, dass nach dem ersten Interrupt die Anwendung unterbrochen wird. Dann läuft hier der Interrupt-Händler. Ja, jetzt irgendwo an dieser Stelle hier trat vielleicht der zweite Interrupt auf, passiert aber nichts. Es wird der Interrupt-Händler normal abgearbeitet und sobald er zurückkehrt, wird geprüft, hat es in der Zwischenzeit einen anderen Interrupt gegeben. Und das heißt, es geht überhaupt nicht in dem Programm weiter nach dem ersten Interrupt, sondern es wird direkt der zweite Interrupt-Händler dann gestartet, aber schön sequenziell werden alle Interrupts abgearbeitet und erst wenn keiner mehr vorhanden ist, wo noch ein Händler für gestartet werden muss, erst dann geht es in der Anwendung weiter, ja, oder potenziell in einem anderen Programm. Das ist eben diese einfachste Variante, wo Sie einfach während der Ausführung eines Interrupt-Händlers alle anderen Interrupts sperren. Und das andere Modell, wo mir auf der Fahrt hierhin aufgefallen ist, dass ich hier sehr clever Platte und Disk als zweierlei mögliche Prioritäten angegeben habe. Also ich weiß nicht, was ich mir bei Disk gedacht habe, aber das sind eben nur zwei und nicht drei verschiedene Kategorien. Ja, hier haben Sie also das Modell, wo Sie sagen, es gibt Prioritäten und ich lasse zu, dass ein unwichtigerer Interrupt-Händler von einem wichtigeren Interrupt unterbrochen wird. Und dann hätten Sie, wenn Sie jetzt wieder dasselbe Modell betrachten, eben das, dass Sie hier im Interrupt-Händler X sind und jetzt tritt ein Interrupt auf, der wichtiger ist und dann springen Sie da raus und gehen dann erst in den wichtigeren Interrupt-Händler rein, bearbeiten das, ja, müssen dann hierhin zurückspringen. Und dieser Händler hier, der muss eben damit klarkommen, dass das passiert. Ja, es darf also nicht sein, dass er aus dem Tritt gebracht wird, sondern der muss an der Stelle, genau wie Prozesse das tun, in der Lage sein, weiterzurechnen, auch nach einer Unterbrechung. Während der Interrupt-Händler Y vielleicht einer ist, der in der Top-Priorität ist und nie unterbrochen werden kann, und der muss solche Dinge dann nicht berücksichtigen. Ja, und wenn dann schließlich über diese verschachtelte Variante beide Händler abgearbeitet sind, dann geht es auch genauso in der Anwendung weiter. Also aus Sicht von dem Prozess spielt es keine Rolle, ob Sie geschachtelte Interrupts haben oder nicht. Der muss in jedem Fall warten, bis beide Interrupts abgearbeitet sind. Aber für die Interrupt-Händler selber ist es wichtig. Gut. Ich hatte schon gesagt, wir werden Interrupts meistens begegnen in Form von I.O., durch I.O.-Operationen ausgelösten Interrupts. Und ich möchte zwei Begriffe einführen, die uns auch bei Schedulern wieder begegnen werden, also bei der Frage, wie gestalte ich die Programmausführung. Das ist dann schon ein leichter Vorgriff, aber es gehört thematisch hier rein, weil es eben mit Interrupts auch zu tun hat. Es gibt die Begriffe I.O.-lastiger Prozess und CPU-lastiger Prozess, die relativ leicht erklärt sind. Wenn etwas vergleichsweise viele I.O.-Operationen durchführt, also über die Gesamtlebenszeit eines Prozesses, dieser Prozess überwiegend wartet, ja, überwiegend darauf wartet, dass I.O.-Operationen abgeschlossen werden, dann nennen wir ihn einen I.O.-lastigen Prozess, ja, der macht halt fast nur I.O. Und umgekehrt heißt ein Prozess, der fast nur rechnet und nur wenige kurze I.O.-Phasen hat, heißt entsprechend CPU-lastiger Prozess. Und es ist gut, wenn Sie in Ihrem System eine schöne Mischung aus diesen beiden Prozessvarianten haben. In welcher Reihenfolge erzähle ich Ihnen das? Ja. Wenn Sie also ein Multitasking-System haben und mit Interrupts arbeiten, dann können Sie die CPU-Auslastung eben dadurch gut verbessern, dass Sie immer dann, wenn ein I.O.-lastiger Prozess gerade mal wieder unterbrochen wird, ja, und jetzt wieder längere Zeit warten muss, dass Sie dann in der Zwischenzeit die CPU-lastigen rechnen. Und Sie werden nur dann eine optimale Performance erreichen, wenn Sie das Ganze clever mischen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden die Programmausführung oder die Prozessausführung so durchführen, dass sie eine Klassenbildung machen. Also sie sagen, hier sind meine IO-lastigen, da sind meine CPU-lastigen, das wissen sie irgendwoher, und jetzt sagen sie dem Scheduler, bitte erst alle CPU-lastigen Prozesse laufen lassen, und wenn die durch sind, dann erst alle IO-lastigen laufen lassen. Dann würden Sie was erhalten, dass also die CPU-lastigen sich irgendwie so abwechseln, schon ihre Berechnungen durchführen und irgendwann fertig sind. Und dann kommen die IO-lastigen, die machen immer nur kurz Blink, rechnen ganz kurz was, und dann sind die blockiert. Und dann haben Sie eine Situation, dass Sie da einen ganzen Haufen von blockierten Prozessen haben, die alle darauf warten, dass die noch ewig dauernden IO-Operationen fertig werden. Ja, das heißt also, bei einer ungünstigen Verzahnung könnte es eben passieren, dass Sie eben erst die CPU-lastigen, die um die Ressource CPU konkurrieren, die sich alle gegenseitig behindern dabei, dass zunächst die laufen und dann am Ende die Prozesse, die alle nur warten werden. Das ist nicht gut, weil Sie dann nicht wirklich profitieren von Ihrem Multitasking. Na, ideal ist also, wenn Sie die richtige Menge I.O. und CPU-lastiger Prozesse haben und die schön verzahnen, weil dann kann permanent gerechnet werden. An den Wartezeiten auf I.O. können Sie eh nichts ändern. Ja, diese Wartezeiten sind festgelegt durch die Transferraten oder was auch immer für Eigenschaften Ihre Geräte haben, und das wird seine Zeit dauern, egal was Sie in der Zwischenzeit machen. Aber Sie können eben darauf hinwirken, dass diese Nicht-Rechenzeiten, dass diese Wartezeiten optimal ausgenutzt werden, indem irgendwas anderes rechnet. Kann man das sehen von hinten? Was ich Ihnen hier einfach mal als kleines Beispiel gegeben habe, stellen Sie sich vor, Sie haben ein System, wo vier Prozesse drin sind. Einer, das ist dieser grüne hier, der ist IO-lastig. Diese markierten Zellen sind praktisch Wartezeiten auf I.O. Ja, um diese vier Balken hier oben zu verstehen, das sind die theoretischen Ausführzeiten für den Prozess, wenn er alleine im System liefe, wenn er exklusiv das System für sich hätte. Ja, der erste Prozess würde also zwei Zeiteinheiten lang rechnen, wäre dann fünf Zeiteinheiten lang durch eine IO-Operation blockiert, würde wieder zwei Zeiteinheiten rechnen und so weiter. Während hier die anderen Prozesse, hier 2 und 4, die rechnen durchgehend, die haben gar keine IO-Phase drin, und der dritte Prozess hier hat hier eine kleine IO-Phase in einem ansonsten eher rechnenden Ablauf. Ja, das Ganze stellt wieder nicht wirklich realistisch die Situation dar, weil die IO-Phasen jetzt im Vergleich hier wesentlich länger sein müssten. Aber auch in so einem Bild lässt sich eben nicht 2 und dann 1 Million Striche vernünftig hinschreiben. Was Sie jetzt hier unten sehen, ist, das ist jetzt ein Vorgriff auf das Kapitel Scheduling. Die Ausführreihenfolge der Prozesse, wenn die verschachtelt ausgeführt werden, mit einem Zeitscheibenverfahren, wo im Prinzip jedem Prozess immer 15 Zeiteinheiten gegeben werden, in denen er rechnen kann. Ja, das werden wir im Detail dann noch im Scheduling-Kapitel uns anschauen. Aber vom Prinzip bedeutet das, ja, wenn alle Ihre Prozesse hier oben reine CPU-Prozesse wären, dann hätten Sie einen Ablauf, der erste rechnet 15 Einheiten, der zweite rechnet 15 Einheiten und so weiter. Und nachdem der vierte seine 15 hatte, kommt wieder der erste dran. Ja, also es ist so ein Kreis, einfaches Warteschlangenverfahren, wo Sie den Prozess immer wieder hinten in die Warteschlange stecken und jeder darf 15 Einheiten rechnen. Und wenn ein Prozess aber in eine IO-Phase eintritt, dann ist er ja nicht mehr rechenbereit, dann wird er blockiert, und erst nachdem diese Blockade aufgehoben ist, also die IO-Operation abgeschlossen ist, wird er wieder bereit und wird dann hinten an die Warteschlange angehängt. Und dann entsteht so ein Ablauf, der erste fängt an hier zu rechnen, wird dann schon direkt unterbrochen durch eine IO-Geschichte, und jetzt in der Zwischenzeit darf direkt ein weiterer Prozess rechnen. Das ist jetzt in dem Fall der blaue. Der kriegt seine 15 Recheneinheiten, weil der rechnet nur. Dann kommt der rote dran, kriegt 15 Einheiten, der gelbe auch. Dann ist der grüne wieder an der Reihe. Der kann jetzt zwei Einheiten rechnen und wird dann wieder unterbrochen. Und so sehen Sie also, wie solche Prozesse behandelt werden. Und der Punkt, den ich mit dieser Grafik ansprechen will, ist, wenn Sie gucken, der Prozess hätte insgesamt nur so eine Gesamtlaufzeit von 16 Einheiten. Das sehen Sie unten noch in der Tabelle, das ist CPU-Zeit plus I/O-Zeit, die er prinzipiell benötigen würde, wenn er alleine laufen würde. Dadurch, dass er aber immer nur ein ganz kurzes Stück läuft, dann unterbrochen wird und nach Ende seiner I/O-Operation ans Ende der Warteschlange gehängt wird. Ja, dadurch braucht er insgesamt hier bis fast zum Ende. Also er hat insgesamt eine Laufzeit von 84 Zeiteinheiten, obwohl er optimal nur 16 Zeiteinheiten benötigen würde, wenn er alleine wäre. Also der leidet ziemlich unter diesem Verfahren der Ablaufsteuerung, während es den übrigen Prozessen einigermaßen gut geht, die wenig I/O haben. Ja. Was ich damit also sagen will, I/O-lastige oder CPU-lastige Prozesse können, je nachdem wie sie das Scheduling vornehmen, stark benachteiligt oder bevorteilt werden. Und das mag etwas sein, was Sie wollen, oder es mag etwas sein, was Sie nicht wollen. Und Sie haben bei der Gestaltung des Schedulers, wie wir dann später sehen werden, haben Sie halt Gelegenheit, auf solche Systemeigenschaften Einfluss zu nehmen. Okay, das war der Theorieblock zu Interrupts. Haben Sie zu den bisherigen Fragen?
Sie haben vorhin mal kurz erwähnt, dass der Prozessor andauernd nachschaut, ob so ein Interrupt eingegangen ist.
Ja.
Ist das was nicht Hindernis für die CPU, dass die da andauernd nachschauen? Oder kann man das relativ einfach lösen mit irgendwie einem Flipflop oder sowas, wenn da das Signal anliegt, dass der dann nachschaut? Ich weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen?
Also die CPUs arbeiten ja intern mit sowas wie einem Microcode, den sie nicht sehen, den sie auch nicht in Form von CPU-Befehlen irgendwie verwenden können. Aber letzten Endes werden ja alle Dinge zersplittert in viele kleinere Teilbefehle, die in der CPU laufen. Und auch die generelle Steuerung der CPU können Sie sich wie ein kleines Programm vorstellen, wo halt eine Schleife stattfindet, in der Sie versuchen, Instruktionen irgendwo herzuholen und die zu zerlegen, zu gucken, wie viele Argumente die hat und dann irgendwas damit zu machen. In dieser Endlosschleife wird halt eine der Instruktionen sein Test-Interrupt. Und wenn einer da war, dann verzweigt praktisch dieses CPU-interne Programm an eine entsprechende Stelle. Okay, dann etwas, was ein bisschen praktischer ist. Zunächst mal was in so einen Administratorkurs reinpassen würde, der wir ja nicht sein wollen. Sie können über das PROC-Interface, ja, das ist ein Pseudo-Dateisystem, was Ihnen allerlei Informationen über das Betriebssystem vermittelt, können Sie über eine Pseudo-Datei PROC-Interrupts eine Liste aller Interrupts sich ausgeben lassen. Und Sie sehen hier vorne sind so Interrupt-Nummern, ja, das sind die entsprechen diesen Interrupt-Request-Lines, ja, da können also verschiedene Geräte verschiedene Nummern belegen, es können sich aber auch Geräte Nummern teilen. Auf der rechten Seite sehen Sie die zugehörigen Treiber, ja, also die Interrupt-Händler enthalten, die damit irgendwas machen. Und da sehen Sie hier zum Beispiel bei der Interrupt-Nummer 5, da sind hier zwei Sachen eingetragen. Da ist einmal eine Nvidia-Grafikkarte, die diesen Interrupt benutzt, und dann ist da noch irgendein Firewire-Ding, was auch diesen Interrupt benutzt. Das bedeutet also, sowohl die Grafikkarte als auch das Firewire-Gerät würden einen Interrupt mit der Nummer 5 auslösen. Ja, was dann zunächst mal dazu führen wird, dass auf irgendeine Weise ein generischer Interrupt-Händler für Interrupt Nummer 5 gestartet wird. Und der würde dann im System nach installierten, also im Betriebssystem selbst, nicht auf Platte oder sowas, sondern im System installierten Interrupt-Händlern für diese Nummer 5 suchen. Davon kann es dann mehrere geben. Hier in diesem Beispiel würden da 2 stehen. Und zunächst würde dann vielleicht dieses Firewire-Ding aktiviert, würde Informationen holen, um zu gucken, bin ich zuständig für diesen Interrupt. Und wenn das Ding jetzt von der Grafikkarte gekommen ist, dann würde der Interrupt-Händler merken, nicht mein Job, ja, und würde sich wieder beenden. Und dann würde dieser generische Interrupt-Händler würde sagen, okay, der erste war es nicht, dann war es vielleicht der zweite. Würde dann den NVIDIA-Interrupt-Händler aktivieren, der würde sagen, oh ja, das kam von der Grafikkarte, da mache ich jetzt irgendwas mit. Und der würde dann am Ende zurückgeben, ich war zuständig und ich habe es bearbeitet. Und dann weiß der generische Interrupt-Händler, okay, die Sache ist erledigt und sucht nicht noch weiter. Weil vielleicht hängen noch mehr Sachen auf derselben Interrupt-Nummer. Und hier in dieser Spalte unter CPU0 sehen Sie einen Counter. Ja, der ist jetzt hier im Timer-Fall zum Beispiel 3, 6, 9, schon 10-stellig. Also das ist die einfach ein Zähler. Wie oft ist der entsprechende Interrupt schon ausgelöst worden? Ja, und da sehen Sie, manche Dinge haben da einen Wert 0, also ACPI-Interrupts sind noch nie ausgelöst worden und andere Dinge passieren eben relativ häufig. Und der Timer ist eigentlich immer ein Beispiel für etwas, was also sehr schnell hochgezählt wird, weil der halt permanent läuft und permanent Interrupts auslöst. So sieht das Ganze auf einem relativ alten Rechner aus, der nur eine CPU oder einen CPU-Kern hat. Wenn Sie mehrere Kerne haben, wird das Bild etwas unübersichtlicher. Hier in diesem Fall ist es auf einer Maschine, die 4 Kerne hat, die jetzt als CPU0 bis CPU3 aufgezeichnet sind. Linux unterscheidet formal nicht dazwischen, ob Sie wirklich ein Mainboard haben, wo Sie 4 CPUs draufkloppen oder ob Sie eine 4-Core-Maschine haben. In jedem Fall melden die Dinger sich als 4 CPUs an und so behandelt Linux sie dann auch. Und hier sehen Sie eben auch Beispiele dafür, dass Interrupts mehrfach vergeben werden. Hier zum Beispiel ist auch wieder eine NVIDIA-Karte drin. Ich will aber keine Werbung für NVIDIA-Karten machen. Hier könnte auch ein ATI-Modul auftauchen und irgendein USB-Teil. Und die teilen sich die Interrupt-Nummer 16. Auf vielen älteren Systemen werden Sie nur Interrupt-Nummern von 0 bis 15 sehen, weil die älteren Maschinen, also die Prozessoren, nicht in der Lage waren, größere Interrupt-Nummern als vierstellige, also vierbittige zu verarbeiten. Auf moderneren Maschinen können die bis 255 gehen. Ja, und Sie sehen, hier gibt es auch Interrupts mit Nummer 221 zum Beispiel, die von der ETH0 ist eine Netzwerkkarte. Von der Netzwerkkarte ausgelöst worden sind. Ansonsten ist der Aufbau der gleiche. Sie sehen aber, dass eben die Zählung für jede CPU unterschiedlich gemacht wird. Das heißt einfach, dass verschiedene CPUs diese auftretenden Interrupts bearbeitet haben. Also die teilen sich diese Aufgabe. Okay. In Linux selbst, die Behandlung der Interrupts läuft also so, Sie haben diese Interrupt-Nummern, ja, über die Interrupts ausgelöst werden können, über Interrupt-Request-Lines in den Prozessor hinein. Und es ist jetzt so, dass wenn Sie für ein Gerät einen Gerätetreiber installieren, dann wird als Teil davon immer auch ein Interrupt-Händler mit installiert. Trägt dann den Namen Interrupt-Service-Routine, das ist die kernelinterne Bezeichnung für dieses Ding. Und das ist im Prinzip eine C-Funktion, die Sie in Ihrem Treibercode drin haben und Sie übergeben praktisch eine Einsprungadresse in diese Funktion und müssen dem System, wenn Sie das Modul oder den Treiber laden, müssen Sie halt sagen, verankere diese Funktion an irgendeiner Stelle als Interrupt-Service-Routine. Und wenn Sie das machen und das Ding dann irgendwann ausgeführt wird, läuft es in einem speziellen Kontext, sogenannter Interrupt-Kontext. Das ist etwas, was im Kernel ist. Was hier ganz interessant ist, diese Interrupt-Service-Routinen, die sind in der Regel in zwei Hälften unterteilt. Eine sogenannte Top-Half und eine Bottom-Half. Und die Top-Half ist der Teil, der eigentliche Interrupt-Händler ist, der sofort gestartet wird. Ja, das ist also das, was passiert, der Interrupt wird ausgelöst, dieser generische Interrupt-Händler kommt und der ruft dann irgendwann diese Top-Half, die Teil des Gerätetreibers ist, auf. Und das ist etwas, was nicht unterbrochen werden darf. Ja, die Dinger sind so gemacht, dass sie ununterbrechbar sind, also während die laufen, keine anderen Interrupt-Händler gestartet werden. Und deswegen wollen sie, dass das möglichst schnell passiert, weil ein Zustand, in dem Interrupts verboten sind, ist immer schlecht. Da können komische Dinge passieren und deswegen wollen sie, dass solche Sachen, die Unterbrechungen verbieten, dass die möglichst kurz sind, damit möglichst schnell wieder ein regulärer Betrieb fortgesetzt werden kann. Und deswegen packen sie also nur die allerwichtigsten Sachen. Dazu gehört in der Regel auch eine Rückmeldung an das Gerät, was den Interrupt ausgelöst hat und eben das Sichern der übertragenen Daten oder sowas. Das gehört dazu. Das packen sie alles in diese Top-Half. Aber alles, was nicht zwingend notwendig ist, um diesen Interrupt zu bearbeiten, packen sie in einen Teil der Bottom-Half, also untere Hälfte heißt, und der später ausgeführt wird. Das werden wir uns, also was genau in der Bottom Half dann passiert und wie die organisiert sein kann, die kann nämlich, die gibt es in zwei Prioritäten nochmal. Das schauen wir uns dann nächstes Mal noch an. Und ja, auch zur nächsten Folie werde ich jetzt nicht mehr übergehen. Also nächstes Mal ausführlicher, wie diese Top- und Bottom Half strukturiert sind. Und bis dahin schöne Ostertage. Ich glaube,